Ja, herzlich willkommen zur 10. Predigt aus dem ersten Petrusbrief. Wie angekündigt, es geht heute um die ersten 7 Verse aus dem 3. Kapitel. Und ich habe heute die Predigt überschrieben mit Ehe, wie sie zur Win-Win-Situation werden kann. Also, nicht, dass es unbedingt einen Boss gibt, wie es in dem Bild gezeigt worden ist, sodass jemand immer das Gefühl hat, oh, ich habe verloren. Ich bin nicht der Boss. Jemand anders ist der Boss. Sodass jeder das Gefühl hat, ich habe etwas dazu gewonnen. Ja, die Ehe. Lohnt das sich überhaupt heutzutage noch? Warum noch heiraten, wenn man einfach so zusammenleben kann, ohne sich so für immer, bis der Tod uns scheidet, sich so festzulegen? Kann man sich da nicht einfach so eine Hintertür offen lassen, falls es doch nicht klappt? Das ist doch heute so der Trend leider in unserer Gesellschaft. Kann unser Text uns dann heute dann noch etwas Wichtiges sagen zu Thema Ehe, wie wir zusammen leben sollen, wie Gott sich das Zusammenleben von Mann und Frau vorstellt? Dieser Text, der ist doch vor so langer Zeit geschrieben worden und in einer ganz anderen Kultur. In der Zwischenzeit hat sich doch so viel geändert. Wir leben im Westen, der Text ist auch weit im Osten geschrieben worden. Lass uns, wenn wir diesen Text lesen, versuchen, mit orientalischen Ohren zu hören. Uns in die Lage zu versetzen, wie die Menschen ihn damals gehört haben. Lass uns herausfinden, was der Text uns auch heute zu sagen hat. Und vielleicht fallen euch Dinge auf, die ihr richtig gut findet, aber manche Sachen, da sträubt sich vielleicht etwas in euch dagegen. Versucht einfach herauszufinden, was stört und was gefällt einem an diesem Text und warum. Ich lese den Text aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Dort heißt es: In derselben Weise sollt auch ihr Frauen euch euren Männern unterstellen. Damit werden auch solche Männer gewonnen, die nicht auf das Wort Gottes hören wollen. Das geschieht ohne Worte, einfach durch euer Wesen und Tun. Denn sie beobachten, wie rein und gottesfürchtig ihr lebt. Ihr sollt nicht durch äußerlichen Schmuck wirken wollen, durch aufwendige Frisuren, durch Gold oder prächtige Kleider. Gott schätzt besonders den Schmuck, den man nicht sieht, der aber von unvergänglicher Schönheit ist, Freundlichkeit und ein friedfertiges Wesen. Das ist die Schönheit, mit der die heiligen Frauen sich früher geschmückt haben. Sie haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und sich ihren Männern willig untergeordnet. Sarah zum Beispiel gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Und wenn ihr Gutes tut und euch nicht von Furcht überwältigen lasst, dann seid ihr ihre Töchter geworden. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, denn sie sind die Schwächeren. Achtet und ehrt sie, denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des Lebens. Schon die letzten zwei Male waren es so schwierige Texte. Texte, weil da das Wort Unterordnung drin steckt. Vorletztes Mal ging es um die Unterordnung zwischen Menschen und der Regierung, dass Menschen sich der Regierung unterordnen sollen. Und das letzte Mal in diesem wirtschaftlichen System. Damals waren es die Haussklaven, die ihren Herren sich unterstellen sollten. Nicht nur den Einfachen und den Netten, sondern auch denen, die nicht so nett waren. Petrus macht in diesem Brief eine neue Ebene der zwischenmenschlichen Beziehung deutlich. Ganz unten auf der Basis zwischen Mann und Frau. Und auch hier hat er dieses Prinzip der Unterordnung. Ich möchte kurz den weiteren Zusammenhang erklären, damit wir heute einen besseren Blick auf unseren Text haben. Petrus macht in seinem Brief ganz am Anfang deutlich, wer wir sind. Was ist unsere Identität? Was ist das, was uns ausmacht? Es ist nicht das, was wir tun, was wir leisten, sondern Unsere Identität bekommen wir von außen zugesprochen. Gott sagt, wer wir sind. Ihr seid mein Volk. Ihr seid Miterben. Ihr seid Kinder. Und das ist etwas, was uns zugesprochen wird. Bei uns im Westen oder im Norden, da geht es oft darum, etwas zu leisten. Man wird gefragt, wer bist du? Und oft antwortet man, was man von Beruf ist. Dadurch erhalten wir unseren Status. Das, was wir sind, machen wir abhängig von dem, was wir tun. In den Ländern weiter im Süden oder im Osten auf unserem Globus, da geht es aber oft nicht darum. Da geht es eher darum, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Familie? Da geht es nicht häufig um die Frage, wer ist schuld, sondern da geht es um die Frage der Scham. Wie kann ich verhindern, dass meine Familie beschämt wird? Unsere Identität als Christen bekommen wir von Gott selbst verliehen. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren, und er sagt, du bist mein Kind. Und erst dann kommt Petrus zu diesem ethischen Teil in diesem Buch. Was folgt daraus? Wie sollen wir uns als Kinder Gottes, als Königskinder verhalten? Nicht das, was wir tun, bestimmt unser Sein, sondern das, was wir sind, bestimmt unser Tun. Und in den letzten zwei Predigten haben wir darüber gehört, wie Christen sich verschiedenen Institutionen in der damaligen Gesellschaft unterstellen sollten. Diese Systeme waren einfach da, in der Kultur damals. Und im Verhalten der Regierung gegenüber sollten Menschen dazu geführt werden, dass sie Gott die Ehre geben. Die Menschen in der Kultur damals sahen, Christen sind keine Kannibalen oder Menschen, die Kinder opfern. Diese Gerüchte kursierten in der Umwelt. Aber als sie den Lebenswandel der Christen gesehen haben, haben sie gesehen, nee, das stimmt nicht. Und sie haben Gott die Ehre gegeben. Dabei sollte dieses Verhalten der Christen unabhängig davon sein, ob die Regierung gut oder schlecht ist, ob sie gerecht ist oder ungerecht. Und auch im Verhalten denen gegenüber, von denen man abhängig war, die Haussklaven von ihren Herren, oder auch wir leben in Systemen, aus denen wir nicht entkommen können. Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist von irgendwelchen Systemen und von denen wir abhängig sind. Und da geht es auch nicht immer gerecht zu. Sehr oft wird man ausgebeutet. Auf der Regierungsebene kann viel schieflaufen und auch in diesen wirtschaftlichen Systemen läuft lang nicht alles perfekt. Und oft fragt man sich, wie soll man sich als Christ da verhalten? Und wenn wir heute über die Ehe sprechen, dann ist es ein Bereich, wo noch viel mehr schiefgelaufen ist im Laufe der Geschichte und wo auch heute viel schiefläuft. Wie sollen wir uns verhalten? Petrus' Antwort ist hier dieses unliebsame Wort Unterordnung. Wir werden sehen, was es in diesem Kontext gemeint. Ein Prinzip war deutlich. Unterordnung kann schwer sein. Aber es ist nicht Unterordnung um jeden Preis. Weil über diese Personen, über diese Institutionen, denen wir uns unterordnen sollen, gibt es immer noch die höchste Autorität, und das ist Gott. Und ein Prinzip war in den letzten zwei Predigten deutlich, man muss Gott mehr gehorchen. Und wenn diese Person oder Institution von dir Ungehorsam gegenüber Gott verlangt, dann ist ziviler Ungehorsam gerechtfertigt. Dann gilt, wir sollen Gott mehr gehorchen. Petrus ist sich bewusst, dass das schwierig werden kann. Wenn man der Regierung oder seinem Herrn ungehorsam ist, weil man Gott mehr gehorchen will, das kann Leid mit sich bringen. Und Petrus ermutigt hier, dass wir da ausharren sollen. Auch in schlimmen Umständen, für die wir nichts können, können wir doch für unsere Reaktion verantwortlich sein. Die Predigt soll uns heute herausfordern, uns in Unterordnung zu üben. Vor allem in der Ehe, in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Mann und Frau. In der Predigt möchte ich uns dazu einladen, uns auch gute Vorbilder zu nehmen. Wir werden sie in den Versen sehen. Und ich möchte uns auch ermutigen, auf Gottes Gnade zu hoffen, wenn wir keine Gerechtigkeit von Menschen erwarten können. Unser Text kann insofern schwer für uns sein, dass er an Menschen geschrieben ist, die so weit weg und vor so langer Zeit gelebt haben. Es ist so viel passiert. Und doch möchte ich behaupten, ist dieser Text auch heute noch aktuell. Vielleicht ist es schwierig in unserer westlichen Kultur, aber in so vielen anderen Ländern ist das gar nicht so weit weg. Da ist diese Beziehung zwischen Mann und Frau anders geregelt. Stell dir vor, du lebst in einem muslimischen Land oder in einem Land, das noch nie etwas von Feminismus gehört hat oder von Gleichstellung von Mann und Frau. Die hören diesen Text mit anderen Ohren. Dieser Text ist aber auch schwer für uns, weil dieser Text so oft missbraucht worden ist, um Frauen zu unterdrücken, sie auszunutzen und klein zu halten. Wir sehen, dass es wieder ein ethischer Text ist. Es geht um das richtige Verhalten gegenüber dem Ehepartner. Und da, wo man in diesen Konflikt gerät, wem unterordne ich mich mehr? Wie verhalte ich mich da, wenn ich Gott mehr gehorchen soll? Heute geht es offensichtlich um christliche Frauen in erster Linie, in den ersten 6 Versen. Stellt euch vor, Petrus schreibt an eine Gemeinde in Kleinasien und da ist eine Frau Christin geworden. Und die stellt sich jetzt die Frage, wie verhalte ich mich gegenüber meinem ungläubigen Mann? Soll ich ihn jetzt verlassen? Soll sich irgendwas in meinem Verhalten an ihn ändern? Soll ich eine überlegenere Position einnehmen, weil ich jetzt zu Jesus gehöre? In der Kultur damals, in der antiken Welt, war es für die Frau fast undenkbar, dass sie eine andere Religion hatte als ihr Ehemann. Wenn der Mann Zeus verehrte oder sonst irgendeinen griechischen Gott oder einen anderen fremden Gott, dann war das der Gott der Familie, mit allen, die im Haus lebten. Es war fast undenkbar, dass eine Frau nicht die gleiche Religion hatte wie ihr Ehemann. Jetzt war es aber der Fall. Die Frau ist Christin geworden. Sie hat das Evangelium gehört und hat Jesus in ihr Leben aufgenommen und Jesus ist ihr Herr und Meister, ihr Erlöser. Aber ihr Mann noch nicht. Petrus hilft ihr. Wie soll es weitergehen? Wie soll sie sich ihrem Ehemann unterordnen? Dieser Text beginnt in derselben Weise. Also genauso, wie sich die Haussklaven ihren Herren unterordnen sollten oder wie sich alle Bürger der Regierung unterordnen sollten. Es gibt jemanden, der in der Hierarchie über einen steht. Diese Systeme waren nicht perfekt und auch die Ehemänner waren nicht perfekt. Sie waren nicht Christen. Sie lebten nach anderen Maßstäben als die Frauen. Es hatte sich jetzt in dieser Familie etwas gewaltig verändert. Plötzlich zogen sie nicht mehr am gleichen Strang. Sie gingen nicht mehr in den gleichen Tempel, um einen Götzen anzubeten. Sie beteten nicht zu diesem gleichen Götzen. Sie nahmen nicht an den gleichen Zeremonien teil. Für sie galten andere Maßstäbe. Maßstäbe, wie sie in Galater 3, Vers 28 formuliert sind. Da schreibt Paulus, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freien, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Das ist das Revolutionäre im Christentum. Heutzutage sagt man, ja, die Christen, die sind altbacken, was die für Maßstäbe haben, wir sind schon einen Schritt weiter. Damals sind diese Texte revolutionär. Männer und Frauen sind in Gottes Augen gleich, auf der gleichen Stufe. Und trotzdem fordert Petrus hier auf, sich einander zu unterordnen. Männer und Frauen waren damals nicht gleich. Weder im Judentum noch bei den Heiden in der griechisch-römischen Kultur. Wie sollten die Frauen jetzt mit ihrer neuen Freiheit umgehen? Petrus fordert hier zu keinem Umsturz auf. Er hat einen anderen Lösungsansatz: Unterordnung. Petrus steht ja nicht alleine mit diesen Forderungen. Sämtliche andere Morallehrer aus der damaligen Zeit, die hielten es für ein gutes Verhalten, wenn sich die Frau dem Ehemann unterordnet. Es sei angemerkt, hier heißt es nicht, dass eine Frau sich allen Männern unterordnen soll, sondern sich ihrem Ehemann. Petrus stachelt nicht dazu auf, eine Revolution anzuzetteln, eine Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Eine Ablehnung der Autorität der Ehemänner würde sowohl die Männer als auch die Kirche in der damaligen Zeit zutiefst in Verlegenheit stürzen. Wenn sich die Heiden damals fragen würden, wofür steht das Christentum, dann wäre es doch gut, wenn man sagt, Christsein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Statt Christsein bedeutet, Frauen lehnen sich gegen Männer auf und sind revolutionär, aufmüpfig oder wie auch immer. Aber was die ursprünglichen Leser viel mehr überraschte damals war, dass in diesem ethischen Text Frauen überhaupt vorkommen, dass ihnen zugemutet wird, dass sie moralische Entscheidungen treffen können, weil das war nicht normal in der Anschauung damals. Petrus sieht die Frauen als unabhängige moralische Wesen, die sich für Christus entscheiden können. Und Petrus unterstützt es. Petrus geht es hier nicht einfach nur um die Unterordnung, weil es einfach so ist in der Gesellschaft. Ihr müsst euch einfach anpassen der Gesellschaft. Unterordnung ist so Thema, deshalb macht das einfach so. Petrus geht eine Stufe weiter und er verknüpft die Unterordnung mit einem größeren Ziel. Nicht, damit man gut angesehen wird, sondern das Ziel der Frauen sollte sein, ihre Männer, die dem Wort, dem Evangelium nicht glauben, ohne Worte für Christus zu gewinnen. Da sind Männer, die dem Wort nicht glauben, und da sind die Frauen, die ohne Worte ihre Männer gewinnen sollen. Durch ihr Verhalten. Taten sprechen oft lauter als Worte. Das haben wir in den vorigen Texten gelesen, wie Christen durch ihren Lebenswandel gezeigt haben, was Christsein bedeutet. Vielleicht haben diese Ehemänner, die dem Evangelium nicht glaubten, irgendwie in einer Versammlung von Jesus gehört. Vielleicht hat die Frau ihm schon erzählt, wer Jesus ist, aber er will nichts davon hören. Was macht die Frau jetzt? Liegt sie ihm trotzdem in den Ohren? Piesackt sie ihn die ganze Zeit? Stichelt sie? Oder nörgelt sie? Geht sie ihm damit auf die Nerven? Petrus schlägt einen anderen Weg vor. Diese Unterordnung zeigt sich in ihrem Lebensstil, der ohne Worte klarkommt. Vielmehr soll ihr Leben keinen Anlass dafür geben, dass Gott im Himmel abgelehnt wird. Petrus' Blick ist hier ein missionarischer Blick. Der Blick des ungläubigen Mannes, der sieht den Lebenswandel der Frau. Wenn dieser Lebenswandel einwandfrei ist, sogar noch höher ist als die moralischen Maßstäbe der damaligen Zeit, dann wird er wenig Anstoß daran finden, seine Frau zu lieben, ihr zu glauben, zu hinterfragen, was ist das für ein Gott, dem diese Frau mehr gehorcht als mir, egal wie ich sie behandle. Diese Frau hat jemanden auf Nummer 1 in ihrem Leben, der größer ist als ich. Es ist kein Geheimnis, dass Männer auf schöne Sachen abfahren, oder? Ein schönes Auto, ein schönes Haus, das finden Männer toll. Es muss nicht unbedingt schön aussehen, der Nutzen kann auch schon einfach schön sein. Ja, ein tolles Werkzeug, eine tolle Maschine, das mögen Männer, oder? Möchte jemand widersprechen? Vielmehr fahren Männer, nach meiner Theorie, in der Regel auf schöne Frauen ab, oder? Männer finden schöne Frauen toll. Das Idealbild einer Frau kann da sehr unterschiedlich sein, hängt auch von der Kultur ab. Und wir sehen, bei Petrus ist es auch genauso. Und er nennt diese drei klassischen Dinge: tolle Frisuren oder tolles äußeres Erscheinungsbild, vielleicht Make-up, Schmuck und tolle entsprechende Kleider. Wenn das alles stimmt, dann kann ein Verstand eines Mannes schon mal aussetzen. Und er kann für vieles gewonnen werden. Einfach durch das äußere Erscheinungsbild der Frau. Aber wie kann das alles einen Mann dazu bringen, Gott zu lieben? Kann das äußere Erscheinungsbild einer Frau dazu führen, dass ein Mann Gott liebt? Kann sie ihn durch ihr äußeres Erscheinungsbild für Gott gewinnen? Dieser Text ist an Frauen geschrieben, die sich diesen Luxus offenbar leisten konnten oder die es als Idealbild sahen. Obwohl viele Morallehrer der damaligen Zeit sagten, ein schlichtes Äußeres, das ist erstrebenswert. Ja, so Philo oder Seneca, die sagten, diese ganze Sache mit Mode und Beauty und Bling Bling, das ist nicht so toll. Einerseits fordert Petrus die Frauen auf, auf der höchsten Ebene der heidnischen Moral zu leben, was sicherlich heidnische Ehemänner beeindruckt hätte. Und das hat so eine apologetische Funktion. Auf der anderen Seite geht es darum, dass sie einen angemessenen Lebenswandel haben, der nicht aufwendig und aufgetakelt ist, übertrieben. Es gibt Berichte, wie Frauen sich so Diamanten in die Haare geflochten haben. Viele Kirchenväter wurden dazu verleitet, ein Bild zu entwerfen, wie eine Frau auszusehen hat, wie sie sich kleiden soll, welche Frisuren und so. Ich denke nicht, dass Petrus das im Blick hatte. Ihm geht es einfach nur darum, dass man nicht übertreiben soll. Wir können heute kein Gesetz draus machen aus diesem Bibelvers, wie Frauen auszusehen haben. Doch können wir uns Gedanken machen, wie wir so innere Werte nach außen hin scheinen lassen können. Genau das ist es, was Petrus hier sagt. Es ist etwas Verborgenes in der Frau, das ein Mann noch anziehender findet als das Äußerliche. Petrus hat hier eine Tugend. Ich möchte es illustrieren. Ich habe es mitgebracht. Eine schöne Schachtel. Und einen hässlichen Karton. Was denkt ihr? Wo ist das Wertvollere drin? Die hier, oder? Die sieht doch schon schön aus. Aber, keine Ahnung, da kann Müll drin sein. Irgendwas, was vergammelt ist. Also das Äußere kann trügerisch sein. Ich habe jetzt einmal mal was schön in meinen Augen ist. Einmal mal ein Fotoapparat. Damit kann man schöne Sachen machen. Also das Äußere sagt nicht immer etwas darüber aus, was in einem steckt. Petrus Herausforderung an die Frauen ist, hier sich an diese Tugenden zu halten. Sich mit einem Kleidungsstück zu kleiden, das verborgen ist, das aber nach außen sichtbar wird. Freundlichkeit und ein friedfertiges Wesen. Sanftmut, Frieden oder Ruhe waren in der griechischen Welt angesagte Tugenden. Sie waren das Gegenteil von Rauheit, schlechtem Temperament oder Schroffheit. In der biblischen Sicht wird damit jemand beschrieben, der nicht zurück angreift, sondern darauf wartet, dass Gott urteilen und richten wird. Petrus wäre nicht Petrus, wenn er nicht Beispiele aus dem Alten Testament bringt. Und er zeigt hier, wie in Hebräer 11, eine Wolke von Zeugen. Er sagt, schaut ins Alte Testament. Es gibt viele heilige Frauen, denen ihr nacheifern könnt. Wir haben doch auch alle Vorbilder. Da gibt es unzählige Modemagazine. Und wenn man die durchblättert, dann wird man nur unglücklich, weil man einfach diese Maßstäbe nicht erfüllen kann. Petrus hat hier zum Beispiel die Ahnenmutter Sarah. Sie vertraute Abraham, einem Mann, der sein Land, seine Stadt, seine Familie verlassen sollte. Völlig unlogisch. In ein Land ziehen, das Gott ihm zeigen wird. Einfach blindes Vertrauen. Aber Sarah vertraut ihrem Mann, weil sie weiß, dass Abraham wiederum einem Größeren vertraut, einem Gott, der lebendig ist. Dieser Mann vertraut einem Gott, der ihm Kinder versprach, von ihr, von Sarah. Und sie konnte ihren Mann respektieren, weil dieser Mann Gott respektierte, sich nach seinen Maßstäben orientierte. Diese Frauen haben Gott vertraut. Bei ihnen stand Gott an erster Stelle. Und deshalb konnten sie ihre Männer respektieren, auch wenn die Männer es nicht verdient hatten. Die Männer mussten einfach merken, dass sie nicht die Nummer eins waren. Sie merkten, da steht jemand über mir. Eine Frau, die Gott mehr gehorcht, die konnte Anfeindung erleben. Und Petrus fordert sie doch dazu auf, sich nicht einschüchtern zu lassen, weil sie weiß, dass Gott am Ende das letzte Wort hat. 6 Verse hat Petrus den christlichen Frauen gewidmet, wie sie sich verhalten sollen. In ihrer schwierigen Situation, wo der Mann die Religion bestimmte. Petrus wendet sich aber auch den Männern zu. Sind wahrscheinlich christliche Männer. Für sie ist es einfacher. Die Frauen richten sich in der Regel in der damaligen Kultur nach seiner Religion. Und doch soll es kein Überstülpen sein. Der Mann, auch wenn er Christ ist, hat die Autorität in der Familie damals. Er konnte alle Götzen aus dem Haus rauswerfen. Er konnte seiner Frau verbieten, zu den anderen Götzen zu beten. Aber er würde sie nicht dadurch gewinnen. So funktioniert Gottes Kindschaft nicht. Nur weil Eltern oder Großeltern an Gott glauben, bedeutet das nicht, dass du Christ bist. Man sagt, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Es kommt auf den persönlichen Glauben an. Genauso ist es auch in der Ehe nicht. Nur weil der Mann Christ ist, bedeutet das nicht, dass die Frau auch Christ ist. Es könnte sehr grob ausgesehen haben in der damaligen Zeit, wenn ein Mann von seinem Recht Gebrauch machte und seiner Frau etwas überstülpen wollte, was diese Frau gar nicht fühlte, wofür sie sich gar nicht entschieden hatte. Petrus fordert den Mann zu einem respektvollen Verhalten auf. Die Frau wird als zerbrechliches Gefäß oder als schwächeres Gefäß dargestellt. Das kann manchmal auch negativ sich anhören. Ich habe mal getöpfert in der Schule. Sieht das zerbrechlich aus? Ich glaube nicht. So sind wir Männer vielleicht manchmal grob und ungehobelt. Ich habe mal die beste Tasse von unserer Wohnung gefunden. Ja, die halte ich mehr in Ehren als das hier. Das geht schneller kaputt als dieser Krug. Hier muss ich mehr drauf aufpassen. Die halte ich in Ehren. Genauso sollen wir Männer unsere Frauen in Ehren halten, sie respektieren, sie nicht verletzen. Petrus hat ja einen Mann vor Augen, der die Unterordnung nicht einfordert, einfach weil er der Mann ist oder einfach weil er der Boss ist. Er darf vielmehr Teil dieser von Gott eingesetzten Ordnung sein. Im Wert steht er keinesfalls über der Frau. Hier heißt es im Text, sie ist Miterbin. Sie steht auf der gleichen Stufe wie er. Wenn Gott der himmlische Vater der Frau ist, dann hat der Mann einen himmlischen Schwiegervater, könnte man sagen. Und mit dem soll man es sich nicht verscherzen. Ein Mann, dem sich seine Ehefrau unterordnet, der schaut nicht von oben auf sie herab, sondern ehrt und bewundert sie. Er passt auf sie auf und zerstört sie nicht. Was ist mit schwächer gemeint? Schwächerer Verstand oder ist sie moralisch unterlegen? So glaubte man es damals in der römisch-griechischen Kultur. Schwächer waren Frauen damals, weil sie physisch schwächer waren. Auch heutzutage, bei den Olympischen Spielen, treten Männer gegen Männer an und Frauen gegen Frauen. Da ist es unfair, wenn ein Mann bei den Frauen mitläuft oder Gewichte hebt oder was auch immer. Dabei ist natürlich klar, dass diese Spitzensportlerinnen viel bessere Ergebnisse erzielen als ich, als Mann. Also es gibt im Großen und Ganzen dieses Phänomen, physisch sind die meisten Männer irgendwie stärker. Es gibt Ausnahmen. Was bei Petrus aber vor allem im Hinterkopf ist, ist, dass Frauen in der sozialen Stellung schwächer waren. Sie konnten die Familie nicht versorgen. Sie waren auf ihre Ehemänner damals angewiesen, auf die Familie. Und so soll das Verhalten der Männer in Wort und Tat die Frauen unterstützen und nicht ausnutzen. Petrus gibt hier Gründe an, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Wenn die Beziehung zur Frau nicht stimmt, dann kann er sich die Beziehung zu Gott abschminken. Diese Ebene ist uns vielleicht heutzutage nicht so bewusst, dass unsere Gebete auch davon abhängen, wie wir mit unseren Menschen umgehen. Er soll mit seiner Frau zusammenleben, das Leben mit ihr gestalten, statt sie zu dominieren und auszubeuten. Wie reagieren wir auf diesen Text? Ich hoffe, dass ich uns ermutigen konnte, herauszufinden, wie wir heute in unserer Kultur uns einander unterordnen können. Dass es eine Win-Win-Situation ist, dass keiner als Verlierer herausgeht, dass keiner den anderen dominiert, dass der eine den anderen achtet und ehrt, mit einem größeren Ziel, dass der andere für Jesus gewonnen wird. Ich möchte uns auch einladen, uns gute Vorbilder zu nehmen. Petrus hat hier die Sarah zum Beispiel. Sucht euch gute Vorbilder, wo Ehen funktionieren. Ich möchte uns auch ermutigen, auf Gottes Gnade zu vertrauen, dass sein Plan für die Ehe perfekt ist, dass sie nicht immer leicht ist, aber dass Gott es doch gut meint. Amen.